Wir feiern heute Gottesdienst am Freitag. Warum am Freitag? Heute ist Karfreitag. Kar, Kara, das kommt aus dem Althochdeutschen und das bedeutet Trauer oder Kummer. Heute ist eine Art Trauer-Viertag. Christen auf der ganzen Welt erinnern sich heute daran, dass Jesus vor gut 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha gestorben ist. Ein mega trauriges Ereignis auf die eine Art, aber ein mega einzigartiges Ereignis. Es gibt in keiner anderen Weltreligion einen Gott, der sein Leben lässt aus Liebe zu uns Menschen. Trauer, das ist ein Teil von unserem Leben, genauso wie Freude. Und wer gesund trauert, kann gut leben. Lotti Schum ist heute unser Gast und sie hat viel Trauer in ihrem Leben erlebt und wird uns mitnehmen auf einen Weg, wo sie uns erzählt aus diesen Sachen. Wir werden jetzt den Text hören, der uns nochmal rund um Karfreitag erinnert, was damals passiert ist.
Dann führten sie Jesus zur Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen ein Mann, der gerade vom Feld kam, ein gewisser Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Den zwangen die Soldaten, Jesus das Kreuz zu tragen. So brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha bedeutet Schädelstätte. Dort wollte man ihm Wein zu trinken geben, der mit Myrrhe vermischt war. Doch er nahm ihn nicht. Dann kreuzigten die Soldaten Jesus. Seine Kleider verteilten sie unter sich. Sie losten aus, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als man ihn kreuzigte. Eine am Kreuz angebrachte Aufschrift gab den Grund für seine Verurteilung an. Sie lautete: Der König der Juden. Zusammen mit Jesus kreuzigte man zwei Verbrecher, einen links und einen rechts von ihm. Die Leute, die vorübergingen, schüttelten den Kopf und riefen höhnisch: Ha! Du wolltest doch den Tempel niederreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Hilf dir doch selbst! Steig vom Kreuz herab! Ebenso machten sich die führenden Priester und Schriftgelehrten über ihn lustig. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen, sagten sie spöttisch einer zum anderen. Der Messias will er sein, der König von Israel. Soll er doch jetzt vom Kreuz herabsteigen? Wenn wir das sehen, werden wir an ihn glauben. Auch die Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren, beschimpften ihn. Um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Um 3 Uhr schrie Jesus laut: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige der Umstehenden sagten, als sie das hörten: Seht doch, er ruft Elia. Einer holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Weinessig, steckte ihn auf einen Stab und hielt ihn Jesus zum Trinken hin. Wartet, rief er, wir wollen sehen, ob Elia kommt, um ihn herabzuholen. Jesus aber stieß einen lauten Schrei aus. Dann starb er. Da riss der Vorhang im Tempel von oben bis unten entzwei. Als der Hauptmann, der beim Kreuz stand, Jesus so sterben sah, sagte er: Dieser Mann war wirklich Gottes Sohn.
Ich möchte einstimmen in das Gebet von dem Hauptmann am Kreuz. Jesus, du bist wirklich Gottes Sohn. Der Hauptmann, der hat das gewusst, kurz nachdem du gestorben bist. Wir heute dürfen das sagen, wo wir um deine Auferstehung wissen und um 2000 Jahre Geschichte, aus denen du nicht mehr wegzudenken bist. Du bist ans Kreuz gegangen. Nicht, weil jeder irgendwie muss sterben, sondern weil du den Tod freiwillig gewählt hast. Für uns. Du bist gestorben, dass wir ewiges Leben haben können. Unser Tod wird nur noch sein wie ein Durchgangstor, weil du den endgültigen Tod überwunden hast. Und dafür danke ich dir unendlich. Du bist ein Gott, wo sich ganz hineingegeben hat ins Menschsein. Du bist ein Gott, wo weiss, wie sich der Tod anfühlt Ein Gott, der tiefe Trauer und Schmerz kennt. Aber auch einen, der durchführen will. Und der kann heilen und befreien. Was du für uns parat hast, das ist einzigartig. Und dafür danke ich dir. Und ich bitte dich, dass wir es heute Morgen erleben und sehen. Amen.
Du bist wahrhaft Gottes Sohn, der allmächtige Gott. Wir werden den dritten Teil von diesem Gottesdienst dann auch das Abendmahl zusammen feiern, wo es um das geht, was wir geschenkt bekommen haben. Aber jetzt wie vor dem Ganzen, wie das Bekennen, das der Hauptmann gemacht hat, dort unter dem Kreuz: Jesus, du bist der höchste Name, du bist Gottes Sohn, dich beten wir an. Wir werden einen Psalm lesen da drin. Es ist ein Psalm eigentlich für uns persönlich. Und ich lade euch ein, wie einfach auch von der Jesus zu kommen, das vielleicht mit persönlichen Worten sagen, aber der Psalm kann man vielleicht wie auch als Wort von Jesus selber hören. Und in dieser Doppeldeutigkeit wollen wir das machen. Ich lade euch ein, einfach jetzt vor der Jesus zu kommen, Jesus höchster Name, und möchte ihn anbeten.
Liebe Lotte, ich freue mich sehr, dass du heute bei uns zu Gast bist. Du kommst aus Muri bei Bern. Ganz kurz vielleicht auch zu deiner Person. Du bist Mami, Mutter von 3 erwachsenen Söhnen und hast mittlerweile 10 Enkelkinder. Wie ich dich aber vor allem erlebt habe, ist eine Frau, die ganz eng in einer engen Verbundenheit auch mit Gott lebt. Obwohl du in deinem Leben einige Mal auch Karfreitag erlebt hast und mit viel Trauer konfrontiert bist. Du hast 2 von deinen liebsten Menschen müssen verlieren in deinem Leben, müssen entbehren. Das erste Mal war 1979. Dann habt ihr euren 2. jüngsten Sohn verloren. Kannst du uns erzählen, wie es da dazu gekommen ist?
Also zuerst auch ganz herzlich grüße ich miteinander. Ich freue mich sehr, da zu sein und etwas ja aus meinem Leben weiterzugeben. In der Hoffnung, dass er so Mut macht, mit Jesus im Alltag zu leben. Ja, zu diesen also es sind wunderschöne Ferien gewesen, die wir als Familie geplant haben und die Realität geworden sind. Wir waren auf einem Hausboot in Schweden und dort ist in einem unbemerkten Moment eben unser zweitjüngster Sohn ins Wasser gefallen und vertrunken. Das ist natürlich sehr tragischer Moment in meinem Leben.
Riesige Trauer, riesiger Schmerz. Ich stelle mir das sehr schwer vor. Euer Sohn war damals 4-jährig. Wir haben auch einen 4-jährigen Sohn. Was war das Schwierigste in dieser Situation?
Also es war vieles schwierig. Das eine ist einfach vor allem mal der Schmerz. Es ist ein Schmerz, den man empfindet, aber man kann ihn nicht beschreiben und man kann keine Salbe anschmieren und man kann keine Tabletten nehmen, dass er würde lindern. Es ist einfach ein riesiger Schmerz. Und das andere ist, dass man sehr, also was ich einfach so in Erinnerung habe, was sehr schwierig war, ist, dass viele Menschen da sind in dem Moment vom Leid und der Not, die einem trösten und zur Seite stehen. Und dann kommt einfach schon gleich der Moment, wo für all diese Leute das Leben normal weitergeht. Das ist wieder Alltag. Und mein Leben, das ist einfach total anders weitergegangen.
Riesige Trauer, riesiger Schmerz. Und trotzdem muss man funktionieren. Du hast erzählt, 2 Stunden nachdem das passiert ist, sind deine anderen Kinder gekommen und haben gesagt, Mami, wir haben Hunger. Ja. Mhm. Und du musst kochen, du musst zurück in den Alltag. Was hast du trotz allem damals spüren?
Also eine ganz umwerfende Erfahrung gemacht, gerade einen Tag nach dem Unglück, ist der Lehrtext bei der Losung. Also ich lebe sehr mit der Losung seit vielen Jahren und das ist ja immer der Losungsvers und der Lehrtext. Und am Tag nach dem Tod war der Lehrtext gewesen: Selig sind die Trauernden, denn sie sollen getröstet werden. Und das hat mich in dem grossen Leid hat mich das berührt. Es war für mich wie eine direkte die Zusage von Gott. Ich bin da. Ich weiss darum. Und du sollst tröstet werden. Es hat ja dann nicht geheißen, jetzt geht es sofort. Ich habe durch das Leid durch müssen. Aber die Zusage, die Gewissheit, dass er da ist, das hat mir so wie eine fast wie einen Boden gegeben. Und hat mir dann einfach auch geholfen, den Schmerz auszuhalten. Und da hat mir auch ein Bild sehr geholfen, den Schmerz auszuhalten. Ihr wisst sehr wahrscheinlich alle, wie eine Perle entsteht. Da ist ein Fremdkörper, der in die Austern eindringt. Meistens ist es ein Samenkorn, oder? Und in dem Moment, wo das Samenkorn das Muschelfleisch verletzt, fängt die Muscheln an, einen Saft auszustossen, der latent vorhanden ist. Und das ist der Perlmuttersaft, der sich um das Samenkorn umlegt. Und je länger der Prozess geht von dem Schmerz oder von dem Leid, je grösser und schöner wird die Perle. Und das Bild hatte ich irgendwie so im Hinterkopf gehabt, wo ein gewisses geht darum, das auszuhalten und die Kräfte, also das, was in mir angelegt ist für die Heilung, also eben auch einzusetzen. Und ich habe mich einfach entschlossen, dass ich am Ende von meinem Leben eine Perlenkette habe, die halt da entstanden ist aus dem Leid und aus dem Schmerz.
Das durften also dürfen erleben. Es war ein langer Weg gewesen, auch für deinen Mann damals. Aber wir durften da durchgehen, durften Heilung auch ein Stück weit erfahren. Auch in der Schuldfrage, das war ein grosses Thema. Wir haben erlebt, wie Gott euch vergibt und ihr euch selber können vergeben. Und sind dann eigentlich wieder mit beiden Beinen mitten im Leben gestanden, wie dich 1998, jetzt hört sich das Jahr 20 Jahre, mitten im Alltag eine zweite absolut traurige Nachricht trifft. Was ist denn passiert gewesen?
Ja, das war ein wunderschöner Sommertag gewesen, wo mein Mann frei genommen hat und hat das Kanu aufs Autodach geschnallt, weil er sich beim Sport meistens eben sehr gut hat können erholen. Und am Abend wäre er dann zurückgekommen, wir hatten Besuch gehabt. Und er ist eben nicht heimgekommen. Und dann habe ich irgendwann im Verlauf des Nachmittags gewusst, es ist etwas passiert. Und als dann die Polizei am Abend um 10 Uhr an der Tür geläutet hat und mir die Nachricht überbracht hat, dass mein Mann vertrunken ist, das ist einfach ein Schock gewesen. Er ist an den Folgen von einem Herzversagen. Obwohl er kerngesund war, ist er beim Kanufahren vertrunken. Er hatte ein Schwimmwesten an und es war alles gut. Und er ist auch gerade von von Medizinstudenten, die gerade in einem Boot vorbeigefahren sind, ist er noch reanimiert worden. Aber ja, er ist gestorben. Und das war natürlich ein Erlebnis, das alles verändert hat.
Du hast gesagt, in unserem Vorgespräch, einerseits bist du wie vorbereitet gewesen auf das, was jetzt kommt. Du hast den Trauerprozess gekannt. Und dennoch ist alles ganz anders gewesen wie beim Verlust von eurem Sohn. Dein Leben hat es komplett auf den Kopf gestellt. Ja. Warum? Was ist so anders gewesen?
Also es sind viele Sachen gewesen, die anders waren. Das eine ist auch das Gefühlsmäßige. Es hat mir dann mal jemand gesagt, ein Kind geht vom Herzen und ein Mann von der Seite. Und muss ich unterstreichen, das stimmt. Es ist wirklich etwas anderes. Weil der Partner, den man 30 Jahre lang mit dem zusammen war, Tag und Nacht unter dem gleichen Dach, nicht mehr da ist, das ist wie etwas, das amputiert ist. Also ich habe mich lange amputiert gefühlt. Also das war mal anders gewesen. Aber was halt auch so das Leben auf den Kopf gestellt hat, ist, dass ich nach 30 Jahren Pfarramt, wo mein Mann alles gesammelt hat, habe ich musste das Haus räumen. Ich hatte 3 Monate Zeit, ich durfte noch etwas länger bleiben wohnen. Ich musste mich verabschieden von meinem Beruf. Ich habe Religion unterrichtet an dem Ort und dadurch, dass ich weggezogen bin, habe ich den Beruf aufgegeben, bei dem Kanton Bern. Dort haben sie meine Ausbildung nicht anerkannt. Nachher hat sich mein ganzes soziales Umfeld hat sich verändert. Oder? Vom Hauskreis bis zu allen säkularen Beziehungen, die waren abgebrochen gewesen. Also das ist alles, was mir eigentlich Halt hat, oder was mein Leben ausgemacht hat, hat sich verändert, wenn man so will, wie von einem Schlag auf den anderen.
du bist dann in Kanton Bern, dort hätte ich etwas erwartet, was ihr schon gemeinsam gestartet habt.
Genau.
Und du hast es dürfen vollenden.
Wir haben das Elternhaus von meinem Mann geerbt und mein Mann hatte einfach so mal den Eindruck gehabt, jetzt wollen wir das umbauen. Und ich habe gesagt, wieso? Wir warten, bis wir pensioniert sind. Und er hat gesagt, das machen wir jetzt. Und so haben wir alles noch miteinander besprochen und ausgelesen. Und dann hat sich, habe ich dann eigentlich gewusst, woher, durch das, dass wir das Haus fast schon fertig umgebaut haben. Und das habe ich dann noch alleine fertig gemacht. Ja, und bin eingezogen in das Elternhaus von meinem Mann, wo ich jetzt auch wohne. Sehr schöne Wohnung. Ja.
Ja. Äußerlich hast du dann dein Leben komplett neu organisiert, eben an einem neuen Ort gewohnt, dich neu einfinden. Du hast alles bewusst in die Hand genommen. Aber du hast auch dein Innere nicht vernachlässigt. Du hast gewusst, es ist ganz wichtig, einen Trauerprozess zu leben und auch zu gestalten. Wie hat das ausgesehen?
Ja, ich habe das gewusst, dass es wichtig ist, zu trauern. Und dann habe ich halt meinen Weg finden. Ich denke, ein Trauerprozess ist ganz individuell. Also jeder Mensch muss da sicher seinen eigenen Weg finden. Und mir hat da geholfen, was ich einmal in einem Seminar gehört habe, von einer Referentin, die sagt, man kann der Trauer einen Raum geben. Und für mich ist ein Raum gleich Zimmer und ein Zimmer hat eine Türe. Also habe ich für mich daraus geschlossen, ich kann die Türe auftun und dieser Trauer sagen, du kannst in das Zimmer kommen. Und dann kann ich auch wieder sagen, jetzt längt es Gang. Also in der Praxis hat es so ausgesehen, dass ich einfach, wenn ich gespürt habe, dass es dran ist, mich aufgemacht habe und zum Beispiel an dem Ort, wo mein Mann seine letzte Predigt hatte, das war ein Waldgottesdienst. Und dann habe ich mir ein Päckchen Nasolümpe mitgenommen, wo das nass so vergrennet war. Da habe ich gesagt, jetzt längt es. Und dann bin ich wieder heimzu und habe gewusst, jetzt geht das Leben im Alltag wieder weiter. Und dann hat es den nächsten solchen Abschnitt gegeben. Einmal habe ich gedacht, jetzt will ich dort her, wo wir geheiratet haben, wo das einfach so offiziell angefangen hat. Es war auch so ein Raum, den ich gegeben habe. Aber es hat ja auch im Alltag viele so kleine Momente gegeben. Wenn ich danach ein Lied habe gehört habe, das uns beiden viel bedeutet hat, dann habe ich einfach auch meine Tränen freien Lauf gelassen. Oder wenn ich ganz lang, wenn ich Kirchenglocken habe gehört, Leute, hat das mich, ist das auch so etwas, wo ich musste sagen, ja, dem muss ich Raum geben. Ich wollte jetzt die Tränen nicht unterdrücken. Und ich denke, dass das ganz ein wichtiger Prozess ist, einfach auch, weil Trauer braucht es ja nicht nur, wenn man einen lieben Menschen verliert. Trauer ist ein Prozess, den man auch muss durchmachen muss, zum Beispiel, also mein Sohn hat seine Arbeit verloren, ist freigestellt worden. Und hat von einem Tag auf den anderen fort müssen. Dann hat er gemerkt, ich muss noch trauern. Er hat das nicht können einfach von heute auf morgen auf den Akta legen. Er hat dem auch Raum gegeben. Oder ich habe eine Freundin, die mir einmal gesagt hat, ich bin eigentlich so undankbar, jetzt haben wir ein Kind und wir wollen ein zweites. Und ich komme das nicht über. Dabei, eben, wir haben eins. Und dann habe ich gesagt, nimm es doch auch als Chance, dass du das betrauern kannst und dem auch Raum geben in dieser Alltagssituation. Sagt sie, aber das ist ja nicht christlich, ich muss doch dankbar sein. Und ich denke, doch, wenn Gott uns auch etwas zumutet, was nicht einfach ist, dann dürfen wir auch der Trauer, die das auslöst, oder sollten wir dieser Trauer auch Raum geben. Und übrigens ist das ganz etwas Interessantes, ich habe gehört, dass Tränen vom Leid, die man also vergisst in der Trauersituation, dass die eine andere Zusammensetzung haben als Tränen von der Freude. Mit den Tränen von der Trauer tut man sein Stresshormon und Bitterstoff ausscheiden. Und das ist eigentlich ein gesunder Prozess. Und Gott sammelt ja noch alle unsere Tränen in seinem Krug, heisst es im Psalm.
Ja. Irgendwann hast denn du gewusst, jetzt muss ich die Trauer auch wieder abschliessen. Du hast so schön gesagt, ich habe mir immer ein Päckchen Nasenlümpen erlaubt. Mhm. Und irgendwann hast du gemerkt, jetzt muss es fertig sein. In welchem Moment ist der Abschluss greifbar worden für dich?
Ich kann das nicht einmal mit, ich kann es nicht mit einem Moment bestimmen. Es ist einfach die Zeit gekommen, die ich gewusst habe, jetzt ist das, der Trauerprozess abgeschlossen. Und ich, für mich war klar, dass ich in dem Fall auch das festmachen will. Das soll nicht so schleichend gehen, dass man dann sagt, ja, vielleicht jetzt heute will ich noch, morgen nicht mehr, sondern ich habe gefunden, nein. Ich habe ja auch Ja gesagt, als ich geheiratet habe. Also jetzt sage ich auch Ja, dass ich allein lebe. Und hat dann, also es ist ein ganzer düsterer Tag gsi und es hat geschneit und so. Und ich habe meine Walkingstöcke genommen, bin vorausgegangen und habe mit Gott geredet und gesagt, also jetzt sage ich Ja, ich schließe das ab. Und da ist mir so auch bewusst worden, als Zeichen von dem Abschluss ziehe ich meinen Ehering ab. Für mich war das einfach wichtig, weil der Ehering gibt dann noch so eine Art wie Schutz. Und ich habe dann gemerkt, der Schutz ist nicht im Ehering, der Schutz ist in meiner Beziehung zu Gott und ich will den Schutz von ihm erwarten und nicht von irgend so einem goldigen Stück. Also ich sehr gerne Schmuck, aber für mich war das der Punkt gewesen. Und einfach das Ja, das ist für mich ganz wichtig geworden. Ich habe gemerkt, dass das Ja nicht nur in irgendeiner Lebenssituation wichtig ist, sondern auch an dem Punkt. Und es ist etwas, was ich auch jetzt noch immer wieder buchstabieren muss, wo jedes von uns, glaube ich, schon mehr als einmal buchstabiert hat. Ja zu sagen zu den Lebensumständen. Oder? Also, wenn ich meine Schwiegertochter denke, mit ihren vier kleinen Kindern, die in der Nacht immer aufstehen muss, die muss immer wieder das bejahen. Oder der andere Sohn, der so schwierige Teenager hat, der muss auch das bejahen. Immer wieder Ja sagen zu der Situation, wo man drin steht. Und meine Erfahrung ist, dass Gott das segnet.
Mhm. Dir ist eine Spruchkarte begegnet in diesem Prozess, wo auch eine große Bedeutung hat. Wir sehen sie da, du hast sie uns mitgebracht. Magst du dazu noch etwas sagen?
Ja, ich finde, das hat eine ganz grosse Wahrheit, das Ja. Ihr erkennt sicher, das ist zusammengesetzt aus ganz vielen kleinen Nein. Und jedes Ja ist ein Prozess. Und so ein Nein ist für mich einfach jedes Mal eine Hürde, die ich nehme. Und das ist nicht etwas, wo ich mit einem Fingerschnips in die Hand, also in Schoss fällt, oder wo man einfach so easygoing macht, sondern es ist Arbeit. Ja sagen ist ein Prozess und ist Arbeit, gleich wie eben Trauerarbeit auch Arbeit ist. Und das mutet Gott uns zu. Er weiss, was wir können tragen und er mutet uns das zu. Und dann kommt so ein schönes, farbiges Ja zustande aus vielen kleinen Schritten, die man muss überwinden muss. Das ist für mich ja, sehr hilfreich für meinen Alltag.
Ja, ich denke, das kennt jeder, die vielen kleinen Nein, die uns begegnet und die wollen überwunden sein. Kannst du uns ein, zwei Beispiele erzählen, wo das ganz konkret geworden ist für dich?
Also in diesem Trauerprozess ist es für mich ganz real gewesen, als ich das umsetzen musste. Ich bin viel gewogen. Das ist etwas, wo ich mich dann gut so kann, auf Gott ausrichten und auch abschalten und auch regenerieren. Aber beim Wogen, also da begegnet man halt auch vielen Leuten. Und ich wohne so nach an der Aare, wo so ein schöner Hundespaziergang ist. Und dann hat es dort immer so, ich habe natürlich Bärli gehabt, als ich spazieren konnte. Und das war immer, jedes Mal, bewusst ein Ja sagen gewesen, wenn ich so jemanden gesehen habe, der es gut hat zusammen oder was auch nicht gut hat. Ein paar, die gestritten hat, manchmal noch fast mehr, müssen sagen, ja, ich gehe allein durchs Leben. Und ich wollte einfach auch gar nicht beten für die Leute, damit ich nicht haben müssen, innerlich verbittern.
Ja. Was dir dann auch noch geholfen hat, den Trauerprozess irgendwie abzuschliessen, ist, dass du dich eingelassen hast auf eine neue Berufung. Was hat auf dich gewartet denn am neuen Ort?
Ja, also dem neuen Ort, der hat eben nicht viel auf mich gewartet, oder? Ich habe niemanden gekannt. Ich habe mich schon gefreut, dort herzuziehen, aber ich bin Nobody gsi. Und meinen Beruf konnte ich nicht mehr ausüben. Und dann bin ich so in der Stube gesessen, an meiner stillen Zeit, und habe gesagt, Jesus, was willst du mit mir und meinem Leben? Ist das dein Plan? Also, dass ich da sitze einfach. Und an dem Tag, wie immer, eben, habe ich auch die Losungen gelesen. Und da war der Lehrtext aus Johannes 15, 16. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt, auf dass ihr hingeht und Frucht bringe und eure Frucht bleibe. Und das war der Vers, den mein Mann und ich uns in den Heringen haben gravieren lassen. Das war unser gemeinsames Motto, unser Lebensziel, das haben wir wollen. Und jetzt ist am Hochzeitstag von mir, ein paar Monate nach dem Tod von meinem Mann, wieder der Spruch. Und das hat mich wie umgeworfen. Weil das war für mich eine persönliche Anrede gewesen, dass Jesus hat gesagt, jetzt berufe ich dich als Lotti, Schaum, und eben nicht mehr als Eheperson, sondern ich berufe dich, dass du hingehst und Frucht bringst und Frucht soll bleiben. Ja, das hat mich getröstet, aber ich habe ja nicht gewusst, was. Es war ja keine Aufgabe vor mir gewesen. Und dann habe ich einfach so gesagt, gut, ich will alles, was an mich ankommt, prüfen und will das mal machen und schauen. Und so sind verschiedene Anfragen reingetröpfelt. Unter anderem von unserem Frauenverein, das Ressort Aufgabenhilfe, das ich die Koordination übernehmen soll. Und dass ich mit der Kirchengemeinde nicht wollte, weil ich dort zu fromm war in der Landeskirche, habe ich halt gedacht, dann gehe ich halt in den Frauenverein, wenn die mich wollen. Und habe dort eine tolle Aufgabe, die ich in Beziehung habe bekommen zu Kindern, zu Eltern, zu Lehrern, zu Aufgabenhelfern, habe ich mal gefunden. Aber es ist auch eine Anfrage von einem Vorstand, von einer theologischen Ausbildung, wo ich dann nach einer Zeit habe müssen sagen, es ist nicht mein Ding. Und dann ist eine Anfrage von meiner ehemaligen Jugendgruppenleiterin. Die war verwitwet und hat seit 10 Jahren so ein Witwe-Seminar gemacht. Und dann hat sie gesagt, sie hätte einfach den Eindruck gehabt, ich sei ihre Nachfolgerin, ob ich das nicht übernehmen will. Und dann dachte ich, ich Witwe-Seminar, ich, die eigentlich immer mit jungen Menschen gearbeitet habe, kann ich mir nicht so vorstellen. Ich war 51, oder, als mein Mann gestorben ist. Und dann habe ich aber mich erinnert, dass ich mit Jesus abgemacht habe, ich prüfe alles. Und dann habe ich gedacht, jetzt machst du es. Das Gehorsam. Und nach dieser Woche habe ich gefunden, so, das kann ich jetzt abhaken. Aber dann sind Frauen auf mich zugekommen und haben gesagt, ja, so Lotti, wann ist die nächste Woche? Und wir freuen uns schon wieder. Und das war so hilfreich gewesen. Und dann habe ich über die Bücher müssen und habe gemerkt, dass das jetzt nicht abgeschlossen ist. Ich habe es ein zweites Mal gemacht. Und erst bei dem zweiten Mal habe ich realisiert, wie ich da Gaben entwickle, wo ich gar nicht gewusst habe, dass ich eigentlich da bin. Und wie ich Freude habe bekommen und wie das dann wirklich eine fruchtbare Arbeit ist geworden. Also es hat so ein Tor aufgetan in einem ganz neuen Bereich, wo ich konnte Menschen ermutigen und
wo deine Geschichte dich auch ein Stück weit befähigt hat. Oder? Man sagt, beim Tauchen, man kann jemand anders nur so weit die Tiefe begleiten, wie man selber schon mal war. Und Gott hat dich vorbereitet, andere Menschen können sehr tief zu begleiten. Wenn wir jetzt zurückschauen auf deine Geschichte, dann kommt eine Frage ganz stark in mir auf. Was hat Gott sich eigentlich dabei gedacht? Und ich denke, das ist jetzt nicht nur rückblickend, auch wenn man in der Situation steckt, kommt die Frage wahrscheinlich auf. Wie hast du eine Antwort gefunden? Was hat dir geholfen zu verstehen, dass Gott das zulässt?
Ja, das ist schon eine Frage gewesen. Ich habe nie müssen hadern und ich habe auch nicht die Warum-Frage gehabt, aber irgendwo hätte ich so ein bisschen dahinter gesehen und verstehen. Vielleicht ist es ein bisschen eine unpackte Warum-Frage, ich weiß es nicht. Und da hat mich wieder so ein Wort, und zwar ist es das mal wirklich das Losungswort gewesen, getroffen. da ist einfach, als ich mit dieser Frage so gelebt habe, der Vers aus Prediger 8,8 gewesen, was heisst, ein Mensch hat nicht Macht über, mal schauen, wie es da übersetzt, der Mensch hat keine Macht, den Wind aufzuhalten und hat keine Macht über den Tag des Todes. Und das ist für mich einfach eine Antwort gewesen, wo ich konnte zur Ruhe kommen. Also ich habe nicht Macht über den Tod, also ich habe nicht Macht über das Leben, das hat Gott allein. Er weiß es. Und das hat mir geholfen, das zu bejahen. Dann ist auch wieder so ein Alltagsbild in meinem Leben aufgetaucht, das mich nie mehr losgelassen hat und das mir ganz wichtig geworden ist, wo mir geholfen hat in dem Innen. Und zwar ist das die Geschichte vom Bambus. Der Bambus ist ja eine ganz interessante Pflanze. Es gibt über 2000 Sorten. Wenn ein Bambus ideale Bedingungen hat, also genug Nährstoff, genug Wasser, genug Licht und Temperatur stimmt, dann wächst er in einem Tag bis zu 20 cm, also die eine Sorte. Jetzt könnte man sagen, man müsste machen, dass das immer ideal ist, dass er unaufhörlich wächst. Das könnte man, oder? Aber dann würde, wenn es nie einen Mangel gibt beim Bambus, wenn es nie kalt wird oder Nacht oder dann würde der Bambus die Knoten, die man hier sieht, nicht bilden. Der Bambus macht, wenn er Mangel hat, einen Knoten. Und der Knoten, der ist ein Boden. Der legt einen Boden durch den Bambus. Und der Knoten, der gibt ihm Stabilität. Nur durch die Schwierigkeit entsteht, oder der Mangel entsteht der Knoten. Und da musste ich mir sagen, das kann man doch so gut übertragen auf unser Leben. In den Schwierigkeiten entwickeln wir einen Knoten oder eben etwas, das Boden legt, etwas, das Stärke gibt. Der Bambus ist so stark, dass man ihn ja nicht brechen kann. Es werden noch heute in Asien Gerüste gebaut oder Häuser mit Bambus, Brücken. Und ich denke, dass so die Knoten, die in unserem Leben sind, uns letztlich befähigen, stark zu werden, Resilienz zu entwickeln und belastbar zu sein. Also das ist ein Bild in meinem Alltag, das ich immer vor Augen habe. Ich habe so einen Bambusstecker im Schirmständer, dass ich Gedanken, dass Gott uns schwer zumutet, auch dass wir daran wachsen können, will ich nicht vergessen.
Ja. Jetzt hast du etwas ganz Spezielles gesagt, auch in unserer ersten Begegnung. Du hast gesagt, du hast nie Ärger oder Groll empfunden gegenüber Gott und dass er das gemacht hat oder dir zugemutet hat. Jetzt gibt es Menschen, und du hast viele begleitet auch in ihrer Trauer, die das aber doch empfinden oder die, wo das ein Teil von der natürlichen Trauer ist, auch sich zu ärgern oder Groll gegen Gott. Was hast du ihnen geraten?
Also ich denke, dass das ja ein Gefühl ist, ein tiefes Gefühl, wo man nicht einfach sagen kann, das darfst du nicht haben. Ich habe auch manchmal Wut und dann weiss ich, es ist das Beste, ich tue die Wut rauslassen, in einem geordneten Rahmen. Und ich denke, die Klagepsalmen, die wir haben, sind eigentlich eine Anweisung, dass wir dürfen klagen und die sind manchmal recht, ja, massiv in ihren Aussagen, auch anklagend. Und darum finde ich es richtig, wenn man die Gefühle rauslässt, nicht den Deckel drauf tut, sondern sie rauslässt. Und dann aber auch, wie es in den Psalmen ist, dann heisst es vielleicht in den ersten 14 Vers eben die Anklage und dann heisst es trotzdem oder dennoch oder ich will auch als Gute denken, was du mir da hast. Es gibt immer so einen richtigen Switch. Und das, denke ich, ist das Entscheidende, dass wir nachher den Switch machen. Nicht in dem Klagen bleiben, sondern sagen, aber, obwohl es so ist und ich es nicht verstehe, will ich weitergehen und auf das bauen und dem Vertrauen, das ich mit dir erfahren habe, Gott, der ja auch da ist.
Und der Switch ist so eine Art, wo uns bei Gott behalten. Du hast das so erlebt. Gott war für dich ganz ein starker Halt gewesen, auch in deinem Leben. Er hat dir ganz viel Kraft können geben. Jetzt hat es vielleicht auch Menschen unter uns, für die ist eine Beziehung zu Gott etwas nicht Alltägliches. Ein neuer Gedanke. Kannst du uns kurz noch Einblick geben, wie war deine Geschichte mit Gott gewesen, dass er dir so vertraut war und dir so viel Halt hat können geben?
Ja, ich habe einiges mitbekommen in meinem Elternhaus. Ich bin aber dann, und das war wirklich schon toll, gewesen, in eine ganz attraktive, lebendige Jugendgruppe gekommen, wo ich so viel habe gelernt und entdeckt und können ausprobieren. Und dort habe ich auch meinen Mann kennengelernt. Und wir hatten gleichliche Lebensziele und Interessen. Und so haben wir uns ja zusammen auf den Weg gemacht mit Gott. Aber ich habe immer wieder auch mit Menschen zu tun gehabt, die wenig Hintergrund hatten, wenig Basis. Und meine Erfahrung ist, dass wir jede Zeit dürfen, die Hand, die Gott uns entgegenstreckt, dass wir die dürfen einschlagen und sagen, ich will es probieren mit dir, hilf du mir. Und das sind ja meistens Menschen um, die uns dann auch Beistand leisten. Ja, genau.
Jetzt hast du uns zum Schluss nochmal ein Bild oder einen Vers mitgebracht, auch eine Ermutigung für Menschen, die vielleicht durch dürre Zeiten gehen, die es schwer haben.
Ja, es war wirklich ja dürre Zeit, die Trauerzeit. Und Trauer ist ja eine der stärksten Emotionen, die ein Mensch hat, das muss man auch wissen. Also, es ist ja etwas, was sehr existenziell ist, dass wir die Trauer packen. Und ich habe manchmal so traurige Tage gehabt, obwohl ich von meinem Wesen her innerste auch Frau bin. Das ist ja auch ein Geschenk. Aber so an einem traurigen, düsteren Tag ist mir auch bei der täglichen Bibellesung ein Vers, man könnte sagen, eingefahren. Steht im Jeremia 17,8 und dort heisst es, wer mir vertraut, den will ich segnen. Ich segne jeden, lies es da, wie es da steht, der mir ganz und gar vertraut. Er ist wie ein Baum, der am Bach steht und seine Wurzeln zum Wasser streckt. Die Hitze fürchtet er nicht, denn seine Blätter bleiben grün. Auch wenn ein trockenes Jahr kommt, sorgt er sich nicht, sondern trägt Jahr für Jahr Frucht. Da habe ich gedacht, ja, ich bin so wie ein Baum. Ich habe eigentlich mein Leben lang meine Wurzeln probiert auszustrecken, die Beziehung behalten, in allem Schweren. Ich bin an dieser Wasserquelle angeschlossen und habe gesagt, ich will dir vertrauen. Das war eigentlich auch so ein willentliches Ja gewesen. Man könnte sagen, so ein Nein, was da in das Ja eingefügt hat. Und ich will dir vertrauen und danke zum Voraus Gott, dass du mich segnest. Und das war eigentlich meine Erfahrung, gewesen, dass er das wirklich gemacht hat, in vielen Kleinigkeiten, in Sachen, die mir zu lieb da worden sind, die mir gut da haben, oder in Aufgaben, die er mich bestätigt hat. Und es war auch gleichzeitig die Ermutigung, gewesen, dass mir nichts passieren kann, wo mich einfach zu Boden wirft, dass ich nicht mehr an der Quelle wäre angeschlossen. Weil wenn es eine schwierige Zeit ist, heisst es ja, dann bleibt er grün und bringt noch Frucht, der Baum. Also es ist für mich ein Grund und die Hoffnung, dass ich getrost in die Zukunft gehen kann, was auch immer kommt. Wir wissen, dass das Leben ja nicht nur alles einfach ist. Es gibt in jedem Leben Schwierigkeiten, aber das gibt mir Mut, dran zu bleiben.
Ich habe das sehr eindrücklich gefunden, wie ich dich getroffen habe. Habe ich dich gefragt, gibt es etwas, das ich nicht fragen darf? Gibt es irgendeinen wunden Punkt oder ein Fettnäpfchen? Oder? Und dann hast du gesagt, nein, es ist eigentlich alles gut. Und das war für mich ein unglaublich starkes Zeugnis, gewesen, dass wirklich auch Heilung in deinem Leben passieren und dass Gott dich wirklich darüber hinweg oder hindurch geführt hat. Und wir möchten jetzt auch noch Raum geben, Lotti wird mit uns beten. Vielleicht gibt es Menschen, die das Bedürfnis haben, auch zu sagen, ich muss mich mal einlassen auf so einen Trauerprozess, ich muss etwas wirklich können abschliessen. Oder vielleicht steckt jemand schon ganz lange im Trauerprozess und merkt, ich müsste können den Trauerprozess abschliessen. Dann möchten wir jetzt auch Raum geben, dass da einen ersten Schritt zu machen, Lotti wird mit uns beten und uns damit auf den Weg nehmen.
Gott, unser himmlischer Vater, ich danke dir, dass du aus deiner grossen Liebe zu uns deinen Sohn Jesus Christus geschickt hast. Und ich danke dir, Jesus Christus, dass du deinen Weg gegangen bist bis zum Tod am Kreuz, wo wir ja heute daran denken. Und danke, dass du damit uns den Weg zum Vater aufgetan hast. Danke, dass du unsere Schuld, unsere Schmerzen, all unsere Verletzungen, aber auch unsere Angst, alles, was uns bedrückt, hast du auf dich genommen und du hast das gedreht am Kreuz. Du hast das gedreht, damit wir Frieden können bekommen. Und du weißt, was uns eben den Frieden nimmt oder was uns umtreibt. Du weißt, was unsere Last ist. Du hast uns nicht versprochen, dass es immer einfach ist und alles rund läuft. Dass es keine Schwierigkeiten gibt oder kein Leid. Aber du hast uns versprochen, dass du immer und bei allem bei uns bist. Und Jesus, ich bitte dich, dass du uns doch jetzt einfach auch zeigst, was unser nächster Schritt ist, was vielleicht unser kleines Nein ist, was wir sollen machen, um näher zu dir zu kommen und um dich und deine Hilfe zu erfahren. Ich bitte dich, dass du uns in dieser kurzen Stille jetzt einfach durch deinen Heiligen Geist deine Gedanken gibst. Ja, und Herr Jesus, du hast das gehört und gesehen, was wir in unseren Herzen bewegt haben. Und du nimmst uns ernst und du segnest unseren Schritt und unser Ja. Und ich danke dir, dass wir ja wissen, dass wir auf Ostern zugehen, dass du verstanden bist, dass du lebst und dass du in uns lebst. Und dass, wenn wir noch nicht so mit dir verbunden sind, du auch ein neues Anfang oder ein neues Jahr, dass du das ernst nimmst und segnest. Und ich will dir danken für alle Güte, die wir nebst allem Schweren in unserem Leben schon erfahren haben. Und will dir danken, dass du ein treuer Gott bist, der uns nie im Stich lässt. Amen.
Ganz, ganz herzlichen Dank, Lotti, für den Einblick in dein Leben und deine Offenheit.
Ich möchte jetzt so einfach auch in den Teil gehen vom Abendmahl. Und ich lade Sie einfach, vielleicht jetzt das Ja zu sagen, wo unser Schmerz ist. Vielleicht ist ein Trauerprozess an einer ganz anderen Art in unserem Leben. Ein Abschied, eine Beziehung, die zu Ende gegangen ist. Etwas, wo in deinem Leben steht. Und wenn ich etwas davon aufnehme, mir ist das sehr eindrücklich geworden. Jesus, wir haben es im Text am Anfang gehört, Jesus hat den Essig abgelehnt, den man ihm angeboten hat. Und der Grund, warum er ihn abgelehnt hat, ist immer der, das sagt man so, der Essig ist ein Betäubungsmittel gewesen, dass man den Schmerz nicht ertragen muss am Kreuz. Und eigentlich wäre es ein Liebesdienst gewesen von den Soldaten. Sie sind zweimal sogar dargeboten. Zweimal hat er abgelehnt, weil Jesus hat wollen durch die Trauer durchgehen. Und was wir an Karfreitag feiern, ist etwas Unglaubliches. Der Gott im Himmel geht durch das ganze Leid. Am Kreuz ist unser Leid auf ihn gegangen. All unsere Schmerzen, unsere Krankheiten, unsere Sünden. Und er hat Ja dazu gesagt. Er hat es nicht betäuben lassen. Er hat einen Knoten gemacht, der Stabilität gibt. So das Bild vom Bambus, er hat einen Knoten gemacht. Und ich glaube, das ist Karfreitag, das ist Jesus. Ich lade dich ein, heute vielleicht zum ersten Mal zu sagen, oh ja, Jesus. Und an diesem Knoten habe ich mich fest. Ich werde darum das Abendmahl feiern und ich möchte einen Vers dazu lesen. Und wir steigen dann nochmal in das Lied ein, das so das Abendmahlslied für mich per se, die durchbohrten Hände von Jesus und er streckt uns seine Hilfe entgegen. Psalm 116, Vers 13, dort steht, ich will den Kelch des Heils nehmen und des Herrn Namen anrufen. Wenn du da das Brot nimmst und dann den kleinen Kelch, ich will den Kelch des Heils nehmen. So darfst du nehmen, wenn du dazu auch willst sagen, und ich will den Namen von Jesus anrufen. Dann nimm das Brot, nimm den Kelch und geh jetzt für dich in die Stille und sag vielleicht ein grosses Ja zu dem Jesus. Wir werden beten und danach werden wir es austeilen. Jesus, ich danke dir, dass du ans Kreuz gegangen bist. Ich danke dir, dass wir in allem eine grosse Hilfe bekommen und wir bekennen, dass du der grosse Gottessohn bist. Ich bitte dich, dass wir jetzt einfach auch gestärkt werden, dort, wo wir es brauchen, was jetzt in unserem Leben ansteht, wo wir vielleicht jetzt mit dem Abendmahl auch wie sagen, so, jetzt machen wir die Türen von der Trauer mal zu. Oder die Türen von einem Punkt, den wir nicht loslassen können, Vergebung. Und einfach können sagen, in all dem, wo innerlich vielleicht schreit, nein, einmal ein Ja dürfen sagen. Bitte begegne uns, Jesus, Heiliger Geist, ich danke dir, dass du uns möchtest, in diesem Moment Jesus groß machen und unser Leben auch kommen und uns erfüllen. Amen.
Wir nehmen das Brot und den Kelch, den Wein, den Traubensaft, in Gedenken an das, was du für uns da hast. Das Brot als ein Bild, ein Zeichen von deinem Leib, das gebrochen ist. Du hast ihn hingegeben. Du hast aber auch gesagt, dass du das Brot vom Leben bist. Du bist nicht im Tod geblieben, du bist auferstanden. Danke, Herr, segne du das Brot an uns.
Und danke einfach für all das, was wir auch immer wieder durchgehen und durchmachen. Danke gerade auch für das Bild von dem Bambusknoten, der Stabilität bringen darf, auch in unserem Leben. Du hast so viel Schweres für uns durchgemacht und dreht am Schluss am Kreuz. Und du hast gesagt, es ist vollbracht. Und auf das wollen wir uns verlassen und abstützen. Du hast es für uns verbracht, weil wir hätten es nie können. Wir haben so viel Schuld und Sünde auf uns geladen, dass wir nur den Tod verdient haben. Und du hast das auf dich genannt. Das wollen wir feiern im Abendmahl und daran denken und bezeugen, dass das wahr ist. Dass es ein für alle Mal vollbracht ist und wir am heutigen Tag uns noch dürfen auf das berufen. So wollen wir daran denken, im Brot und Wein, wie sehr du uns geliebt hast und auch heute noch liebst. Amen.
Seht doch, wie herrlich Jesus ist, der alle Schönheit übertrifft. Die Liebe in Person ist hier. Gerecht und treu steht er zu mir. All unser Lob reicht niemals aus, ihn so zu ehren, wie es ihm gebührt.
Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und gebe dir Frieden. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Amen.